Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Nashi44 und Jugo. Wir sprechen mit ihnen über Vorurteile und zwar über äußerliche. Ist Jugo wirklich der schönste Mann Wiens und wie verarbeitet er das in seiner Musik? Und wie geht man musikalisch am besten gegen einen asiatischen Fetisch vor? Diese Fragen klären wir heute neben vielen anderen mit unseren Gästen. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Montagmorgen, oder genau, oder Montagnachmittag, die Woche geht los und das heißt für uns immer Stammtisch produzieren. Janik, bist du fit, bist du bereit, bist du vorbereitet auf das, was wir heute vorhaben?
Ich bin wieder fit, nachdem ich ja letzte Woche Felix sehr gut vertreten hat hier in der Runde. Bin ich wieder fit, ich bin bereit, ich bin am Start. Kann losgehen.
Sehr gut, das ist auch ein entscheidender Punkt, den du beschrieben hast. Felix hat dich sehr gut vertreten letzte Woche. Ich glaube, die Messlatte liegt hoch. Wir werden heute mal testen, wie du deine Dinge genau machst. Die Leute, die zuhören, können jetzt auch entscheiden, ob das nächstes Mal wieder Felix machen sollte oder du. Gäste vorstellen etc. pp. Aber damit fangen wir an, denn du hast zwei Gäste und wir haben ein sehr interessantes Thema. Ein bisschen ungewöhnliches Thema heute, aber eins, womit du dich auf jeden Fall besser auskennen wirst als ich. Aber fangen wir mal mit den Gästen an.
Ja, fangen wir genau erstmal mit den Gästen an. Wir haben heute zum einen aus Wien den guten Jugo dabei. Früher kannte man ihn vielleicht noch unter Jugo Uerdens. Dann kam die Umbenennung. Er hat für Ende September sein Album raus angekündigt. Wer in die Singles noch nicht reingehört hat, unbedingt nachhören. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Welcome back an der Stelle, ne?
Dankeschön. Wir hatten ja erst vor, wann war das? Also ich habe das Gefühl, das war erst so vor ein paar Monaten, dass
letzte
ich mal
Woche
zu Besuch war.
Aber ich kündige ja immer an, dass ich gerne Leute, mit denen man gut schnacken kann, immer regelmäßig und häufiger hier in diesem Format zusammentrifft, um mit ihnen über Dinge zu reden. Heute ein Thema, über das du nachher auf jeden Fall was sagen kannst. Du bist aber krank, ne? Also kriegst du das hin? Bist du mental voll dabei? Hast du dich aufgepeppt oder?
Das schaffe ich. Ich habe auch letzte Woche noch zwei Konzerte so gespielt. Hat auch funktioniert. Das kriege ich auch noch hin.
Okay, das ist der Künstler-Lifestyle. Mal gucken. Unser zweiter Gast strahlt, sieht auf jeden Fall fitter aus in diesem Zoom,
ja,
in dem wir stecken.
Eben war es noch etwas verhalten. Mal gucken, ob wir sie noch ein bisschen aufgepäppelt kriegen hier. Nashi44, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin wach, okay? Es waren nur so, die ersten zwei Minuten muss ich erstmal ein bisschen schläfrig rüberkommen.
Ja, sehr gut. Aber du, als Künstlerin, also du kannst auch mit dem Klischee arbeiten, dass du gerade erst aufgestanden bist, ne? Das, was die meisten Leute, die das hören, dann immer denken, boah, ist das dein Ernst? Aber du bist schon unterwegs gewesen.
Ich könnte
heute
das erzählen, aber ich bin eher so ein Morgenmensch. Ich stehe mal so zwischen 7 und 8 auf, deswegen kann ich das nicht erzählen.
Oh Gott, mitten in der Nacht.
Ja,
also richtig, in der Nacht stehe ich immer auf, ja.
Richtig produktiv.
Mehr oder weniger.
Ich mag aber die Fingernägelfarben. Das ist ich als...
Danke. Ne? Neongrün, ja.
Ab und zu gucke ich mal Fußball in meinem Leben und freue mich sehr über diese Werder Bremen Aufstiegsfingernägel, die du da gemacht hast. Extra für mich, wie ich finde. Vielen Dank dafür. Und ich versuch's jede Woche hier. Ich möchte jetzt gerne mit euch über den Aufstieg von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga sprechen. Machen wir aber nicht. Yannick sagt immer, nein, machen wir nicht. Das ist das falsche Format. Halt die Klappe. Wir machen was anderes. Worüber reden wir?
Wir reden heute über Vorurteile. Genauer gesagt, geht es darum, dass in der Musikbranche die verschiedenen KünstlerInnen häufig sexualisiert werden. Das passiert teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig in Musikvideos, in den Rap-Texten. Da kann man teilweise den Eindruck gewinnen, dass der Fokus mehr auf Äußerlichkeiten anstatt auf der Musik liegt. Durch diverse soziale Medien wird dieser Effekt natürlich nochmal verstärkt. Ist natürlich die Frage, wie weit kann man das ausnutzen? Auch dieses Label Sexsymbol ist ja nicht immer unbedingt schmeichelhaft, das wollte ich sagen. Kann man das Ganze vielleicht auch ein bisschen mit Humor nehmen? Und dazu haben wir uns ja die beiden Gäste eingeladen. Zum einen den schönsten Mann Wiens, wie er bezeichnet wird. Zum anderen Nashi, die bei dem Thema ganz bewusst und offen darüber spricht. Deswegen haben wir die Frage diese Woche mitgebracht. Wie geht man als Künstlerin mit äußerlichen Vorurteilen um?
Komm, werfen wir gleich mal offen in die Mitte, bevor ich Yannick da im Backspin internen Kosmos zu befrage. Aber was ist euer erster Impuls? Geil, beide am Nachdenken. Jetzt muss ich hier Zeit überbrücken, bis wir antworten.
Nein, ich dachte vielleicht Magnashi anfangen. So,
ich kann ich machen. Also wie Janik gerade schon gesagt hat, ich spreche das ja einfach direkt an in meinen Songs. So, meine letzte Single, die rauskam, Suck on My Spring Roll, da spreche ich es direkt an, diese Fetischisierung von asiatisch gewesenen Frauen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das so direkt anspreche, nehme ich das vorweg und kriege jetzt vielleicht nicht so viel krass sexualisierte, fetischisierende Nachrichten in meinen DMs. Also ich habe da eigentlich eine ganz nice Fanbase, die sowas nicht mit mir macht. Problem gelöst.
Sehr gut, sehr gut. Boah, ich kenne da so einen Typen in Wien, der hat das ganz, ganz schlimm. Und das ist so furchtbar, dass ab und an, wenn man beim Ausgehen das halt mit anzusehen, das ist richtig schlimm. Aber ja, wie ich das, also ich spiele ja auch damit, so dass ich sozusagen mein Aussehen und das Ding halt mich mit, also auch bei dem, meiner letzten Single, bei diesem Pretty Motherfucker, da habe ich das so ins so krass übertrieben einfach und spiele halt auch gerne damit. So, ich habe auch in dem Musikvideo zum Beispiel den Luca Bonamore heißt er, das ist so ein Tänzer, ein Schwuler, der auch in dem Video mitspielt und halt auch so also der stellt sich irgendwo auch so sexualisiert dar, so. Da wollte ich ein bisschen so ein Gegenstück, so ein bisschen so was Kritisches reinbringen, visuell zu dem Song so. Also ich spiele damit, ich nehme das auch irgendwie vorweg. So, ich habe, so ich als weißer Heteroman habe tatsächlich auch so die Erfahrung gemacht, so dass ich da oft darauf reduziert wurde, so. Du hast so schöne Augen und Ding und bla und das. Und mir ging das eigentlich. So, mich hat das oft und immer genervt und dann dachte ich mir irgendwann, okay, ich drehe das um und mach mir selber so einen Spaß daraus und dann kann mich ja niemand mehr deswegen darauf reduzieren, wenn ich das selber vorwegnehme. So. Und ja, so.
Das ist ganz spannend, dass ihr das beide quasi direkt umdreht und das auch so der erste gleich Impuls ist, der dann so ein bisschen daraus entsteht. Das eine aus Fetischisierung, das andere aus Model läuft durch Wien und wird deswegen vollgequatscht. Aber trotzdem ist es ja interessantes Instrument, so wollte ich es sagen, innerhalb des Musikbusinesses, weil man theoretisch ja ganz leicht Karrieren auf Äußerlichkeiten und eben auch auf Fetisch quasi aufbauen kann. Ist das eine Abwehrhaltung dagegen? Quasi die künstlerische, das ist ja auch irgendwie Kunst, aber ich verstehe, was ich meine, ne? Das Innerliche und das Äußerliche nach oben oder unten zu stellen?
Also bei mir ist es so, ich habe mir natürlich endlos lange Gedanken gemacht, so über Musik und Image und sowas alles, weil das, ich weiß nicht, man sagt ja auch, das Auge ist mit, ne? Also es ist so, das Erste, was man sieht, das ist auch das, was so ankommt. Deswegen, sagt man das überhaupt oder sagt nur ich das?
Nee,
das Auge ist
ja,
nicht.
Ich habe es okay. Auch schon mal gehört, ja. Ja, genau. Es gibt okay. Kochbücher, die heißen so.
Okay, gut. Aber auf jeden Fall habe ich mir natürlich auch gedacht, so, ja, das wäre halt mega simpel, so eine Karriere zu starten, über einfach nur diese ganzen Klischees bedienen und so. Und ich glaube, im Schlager funktioniert das sogar richtig gut. Da gibt es ja immer diese richtigen Klischees, die dann so die Songs da durchballern. Aber ich war dann halt so, ich könnte das nicht durchziehen. Ich könnte das einfach nicht. Deswegen habe ich das halt irgendwie für mich dann in dieser Form rausgepresst, diese Sachen aufzugreifen, aber dann irgendwie zu dekonstruieren. Und wenn man sich meine EP, das Cover meiner EP ansieht, dann sieht man ja auch gewisse Stereotypen, aber schon geflippt in dem Sinne. Also ich versuche das dann schon irgendwie aufzugreifen und Leute zu catchen, die dann erstmal sind so, hey, voll geil, und dann hören sie sich das an und dann sind die so, ah, scheiße, richtig das gedacht, aber eigentlich ist es halt, solltest du irgendwie Leute nicht aus Stereotypen reduzieren und sie fetischisieren.
Jugo nickt.
Ja, finde ich gut. Keine Ahnung. Ja, also man kann, also ich, was du gerade gemeint hast, so dass es das Auge ist mit so, ist bei mir auch ganz klar so. Ich habe zum Beispiel so, mein Zugang ist so, wenn ich mir Also jetzt viel weniger, dadurch, dass ich Musik jetzt viel weniger durchs Visuelle konsumiere. Also ich schaue nicht mehr jetzt auf YouTube mir Musikvideos tatsächlich mehr an. So. Und merke auch, wie irrelevanter das also wird immer mit der Zeit. War mir aber irgendwie schon auch ganz wichtig, so als Konsument, dass ich ein Gesamtprodukt habe, dass es von vorne bis hinten passt. So. Ob es jetzt eine, keine Ahnung, dummes Beispiel, so eine Ariana Grande ist, da stimmt halt alles und vom Äußerlichen, da wird auch damit gespielt so und das wird so, du nimmst das natürlich mit so und das wollte ich halt bei mir auch immer machen, weil eben bei mir halt immer mein ganzes Leben lang gesagt wurde, ja, du bist so schön und bla bla bla, war ich so, okay, ist halt doch dumm, mir jetzt so eine Maske aufzusetzen, so mit so Sturmmaske rumzulaufen. Also so natürlich versuche ich auch das halt mitzunehmen so und ja.
Ich bin mir dabei immer nicht so sicher, ob das da auch quasi im Rap in den Jahren vielleicht auch eine bewusste Veränderung gab. Denn es ist eigentlich ein Metier, wo es voll um Skills geht. Und das ist das, womit quasi auch dann die Rap-Generation bis in die letzten Jahre eigentlich immer groß geworden sind. Und ich finde vor allem, dass wir in den letzten Jahren aber sehr viele Beispiele dafür haben, dass es auch mit einem bewussten Spiel halt auch ganz anders funktioniert. Und ich finde ehrlicherweise so, und das ist ja, was es dann genau ist, muss man sagen, aber so was Katja Krasavitsch da macht, wie sich Shirin David auch im Gesamtpaket inszeniert, das ist ja schon ein Spielen mit genau den Klischees, die man wahrscheinlich von außen darauf projizieren würde. Und die dann aber offensichtlich voll in der Hand behalten und damit die Karriere vorzuführen. Oder was ist euer Eindruck? So wie hat sich das entwickelt?
Ich weiß nicht, aber an diesen zwei Beispielen so, ich finde nichts davon verwerflich, so. Also so vielleicht bei einer Shirin David dieses Cultural Appropriation Ding, so was halt so vorherrscht, bisschen, aber abgesehen davon, finde ich, soll jeder das machen, wie er glaubt, und wenn er sich zu vermarkten weiß, sei es mit einem OnlyFans-Account so ins Album Ding zu packen, so in die Albumbox Deluxe-Ding, dann sollen die das tun, so, also das. Ich bin da, glaube ich, da. Ich weiß nicht, ich sehe das nicht ganz so kritisch.
Nee, das war auch gar nicht kritisch.
Also, ja,
ich finde das ja auch sogar eher beeindruckend, dass sich das so entwickelt hat, dass man da, und das merkst du schon in den Kommentaren, natürlich auch mit einer Menge Gegenwind noch bei beiden, also beide noch im starken Gegenwind unterwegs sind, aber dass da trotzdem so ein Gefühl von klarer Dominanz über die eigenes Äußerliche und damit auch die Positionierung im Markt entsteht.
Ja.
Was im Zweifel auch immer dazu führen kann, dass Musik aber vielleicht manchmal im Hintergrund steht und erst in zweiter Reihe stattfindet und trotzdem ja beide immer davon sprechen, wie wichtig ihnen auch die Kunst ist. Jetzt ist die Frage, habt ihr beide so den Versuch oder den Wunsch, dass eure Musik für das steht, was ihr seid? Oder ich meine, am Ende braucht auch Musik auch immer ein Gesicht, damit es in Schubladen passt, damit die Leute Fans werden können und sich an etwas abbauen können. Naschi, ich meine, bei dir ist ja auch sehr ziemlich viel schon auch ziemlich, ziemlich präsent. Also in der Bildsprache der Videos, du versuchst ja schon auch klar anzuecken und ein klares Signal zu senden.
Oh, ich finde das voll die schwierige Frage, weil einerseits steht bei mir immer die Musik im Vordergrund, aber andererseits entwickelt sich die Musik ja auch weiter und dann geht es wieder zurück auf die Persona, die ich darstelle und die Themen, die ich darstelle und die Sachen, über die ich rede und wie ich Musik rausbringe. Deswegen glaube ich, das ist eher so eine Wechselwirkung vielleicht. Ich war noch gerade beim Thema mit Shirin und Katja. So,
ja, leg mal nach, gerne.
Weil ich finde, du hast ja gesagt, dass früher im Hip-Hop das eher um die Skills ging und so. Aber ich finde, das stimmt auch nicht so ganz, weil, ich meine, wenn du früher hinschaust, so in den 90ern gab es ja auch schon Personas, Rap-Ikonen in dem Sinne oder so Icons, die auch ein Image hatten an sich. Also Snoop Dogg, keine Ahnung, so ist jetzt nicht, hat ja auch was verkörpert in dem Sinne,
ja,
oder?
Ja, ja.
Deswegen, oder Tupac, weil auch ein hübscher Mann so. Also von daher ist ja jetzt nicht, dass das eine das andere ausschließen muss. Ich glaube heutzutage, dass irgendwie Rap sich halt auch mehr dem Mainstream annähert und im Mainstream, je größer das wird, desto krasser werden, glaube ich, diese Images und Brands oder dieses Gesamtpaket. Und deswegen, glaube ich, ist es dann bei Katja und Shirin auch so krass zu sehen. Das ist jetzt mein Gedanke dazu.
Es ist ja dann eigentlich so, wie wenn du es beschreibst, heute ist mehr über Algorithmen geht. Natürlich ist es dann schon auch eine Visualisierung manchmal auf TikTok oder Instagram oder wo auch immer. Aber auf Streaming-Plattformen immer weniger. Und ich kann das voll bestätigen, dass ich sehr viele Künstler und Künstlerinnen im Zweifel in den letzten Jahren, zwei Jahren gehört habe, wo ich kein Gesicht zu habe und das auch nicht so schnell kriege, weil der Weg gar nicht mehr so da ist, dass es dann ja aber ein sehr probates Mittel ist eigentlich, dafür zu sorgen, dass man quasi durch eine noch größere Objektisierung und Fetischisierung eigentlich dafür sorgen kann, dass man viel mehr Aufsehen erregt als die breite Masse gerade. Also eigentlich wäre es doch dann der Schlüssel zum Erfolg im Zweifel.
Stimmt. Ja.
Scheiße.
Ich finde so ein
was? Frage zugeschlossen gestellt.
Ich finde so ein gutes Beispiel ist, wo es haupt nur um den Charakter-Ding geht, ist ein Tommy Cash zum Beispiel. Mhm. Da spielt die Musik ja überhaupt keine Rolle. Da geht es nur um die Inszenierung und nur um den Charakter per se, nur um das, was er darstellt. Und die Musik ist ja nur ein Vehikel, damit was da ist. So, aber im Endeffekt geht es um ihn als Person. Und viel weniger um das, was für Musik der macht. So. Und
kannst du die Leute abholen, die ihn nicht kennen, um da zwei, drei Sätze zu sagen?
Was sagt man denn zu Tommy Cash? So, das ist halt ein Meme, so der Typ. Also ein geiles, also er macht unfassbar geile Sachen, wo ich finde, die haben auch so künstlerisch krass wertvoll sind. So. Aber zum Beispiel macht er halt auch Pornhub-Werbung. So, und stellt alles über super übertrieben dar. Und ja, auf YouTube kann man zum Beispiel schauen, Tommy Cash heißt er. Das ist, ich glaube, das ist aus dem russischsprachigen Räumen da irgendwo.
Estland kommt er ja.
Estland, genau. Ja. Genau. Und dann hast du aber dann im Deutschen zum Beispiel dann Schmidt, wo es scheißegal ist, wie der aussieht. Da geht es halt nur um die Musik so.
Ja, na, das stimmt schon.
Nein, ich hab immer aufs eigentlich immer super, eben wie ich dir am Anfang gesagt habe, so für mich war das Gesamtbild super wichtig und ich wollte immer auch persönlich, dass das Video da ist, dass das halt alles passt einfach, weil ich find's immer schön, wenn Musik oder ein Künstler, eine Künstlerin schon irgendwo greifbar ist, aber dann überhaupt nicht greifbar ist. Also das soll immer etwas Größeres sein als mein Nachbar. So, ich möchte meinem Nachbar nicht beim Musik machen zuhören. Sondern ich möchte etwas, was halt nicht dem Alltag entspricht. So.
Da sind wir ja schon fast bei dem anderen Punkt, das ist dann so der schmale Grat dazu, was Inszenierung angeht und Visualisierung, da würden wir fast vom Thema wegkommen, weil gerade mich ein Kumpel darauf angesprochen hat. Oder genau genommen mein Podcast-Partner Pillard, der seit ein paar Wochen ein glühender Fan von okay. Stromae ist, von dem er vorher noch gar nicht so viel mitbekommen hat und dann aber durch die Visualisierung
will ich aber nicht.
Punkt. Ich find da ja einen anderen Punkt aber auch ganz interessant und da können wir mal dein Thema mit aufnehmen, weil das ja dazugehört, wenn man sich als Künstler halt gegen etwas entscheidet und nicht für, dass man dann auch noch vielleicht noch damit zu kämpfen hat, wenn man sich auch noch nicht für eine Schublade bereit fühlt, sondern vielleicht auch seinen eigenen Musikstil ändern möchte. Denn darüber möchtest du noch reden.
Ja, ich habe mich halt auch, ich habe mir halt nur so gedacht, so irgendwann ist das Thema auch ausgereizt, so und dann momentan, also ich mache, also keine Ahnung, meine EP ist ja vor kurzem rausgekommen und da rede ich ja ausführlich darüber. Aber ich war so, ich frage mich jetzt halt gerade so, wie lange kann man darüber reden? Und natürlich kann ich immer wieder die Perspektive wechseln und sowas alles und noch tiefer in die Materie gehen, aber irgendwann ist es ja auch für mich anstrengend, wenn ich quasi immer wieder mich mit diesem Thema beschäftige und ich frage mich halt so, ob die Leute mitgehen würden, wenn ich jetzt quasi als nächstes überhaupt nicht mehr über Rassismus und Sexismus rappen würde, sondern über, weiß nicht, Blümchen singen würde, ob die Leute dann komplett irritiert werden oder oder so sind, so, ja, okay, es ist trotzdem, hat immer noch einen Naschi-Touch, so, deswegen höre ich es mir an. Das ist halt so ein bisschen das, was in meinem Kopf rumgeht.
Ich glaube, wenn die Musik geil ist, ist, glaube ich, egal, was man sagt. So.
Ist egal, was man sagt.
Nein, das ist jetzt sehr blöd gesagt von mir jetzt, aber so, ich glaube nicht, dass das, man muss ja nicht immer nur, also ich fasse jetzt mal grob unter einem Thema zusammen, man muss ja nicht immer nur krass Gesellschaftskritik, kritische Musik machen, so, oder halt nur diese Themen behandeln, um sozusagen sein Ding jetzt da, also so ich glaube, man verliert jetzt nicht dadurch, wenn man jetzt auch mal einen Liebessong macht, so zum Beispiel. So, das eine schließt das andere nicht aus, glaube ich.
Ich glaube,
ich frage mich halt nur, ob das dann so wieder mit diesem Image irgendwann so eine zweite Person erschaffen. Joker Bra und hat dann darunter irgendwie so ein bisschen abgefahrene Texte gemacht. Und da bin ich halt manchmal so, muss man dafür quasi ein neues Image erschaffen, damit so das sich nicht clasht, oder sind die Leute dann so offen für?
Ich glaube, der erste Punkt da drin ist, die eigene Identität und Persönlichkeit klar auszuarbeiten. So. Und das ist als jünger, kleinere Künstlerin, Künstler, natürlich immer noch ein bisschen schwieriger, wenn du dann irgendwann Capital Bra bist und 21 Gold und Nummer 1 Singles hinter dir gebracht hast, dann ist es wahrscheinlich die Flucht in ein alter Ego, was ja auch schon vorher viele andere gemacht haben. Materia und Masimoto ist ja das gleiche Spiel seit über 10 Jahren, dass es immer wieder die Flucht in eine andere Welt ist, die halt nicht radiotauglich ist. Und das gleiche ist ein Joker Bra, der bei Capital Bra unterwegs ist. Jetzt ist ja das, was du beschreibst, als Thema, das du jetzt für dich hast, du bist trotzdem ja im Prinzip radiotauglich. So. Das heißt, da gibt's aber wahrscheinlich, man kann nicht genug über oder gegen Rassismus machen und Musik darüber machen. Es geht ja am Ende um die kreative Weiterentwicklung, wie man es macht, glaube ich. Mhm. Aber selbst wenn du morgen dann der Meinung bist, du möchtest über Blumenbeete rappen, dann, wenn du es authentisch als Künstlerin transportieren kannst, warum du das jetzt machst, dann bin ich der Meinung, ist das eigentlich der vollkommen logisch. Aber Jugo, das kannst du vielleicht beantworten. Es ist aber wahrscheinlich generell schwierig, dass die Leute, also dass man dadurch die Alten mitnimmt oder neue dazu bekommt, wenn man da draußen nicht genau weiß, wofür man steht. Ich glaube, das ist im Zweifel immer das Wichtigste, damit die Leute dir folgen.
Auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel, also da ging es weniger thematisch, aber eben auch so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen rumprobiert mit der letzten EP, die so im September rausgekommen ist, und da habe ich so eher so zwei poppigere Sachen gemacht, so die krank belanglos waren, würde ich jetzt mal behaupten, so. Und
Jugo über seine eigene Musik.
Ja, also muss man jetzt sagen, so ein Bellpen-Song und so ein Schwimm-Song, die ich da gemacht habe, das war einfach belanglos so. Mhm. Und die haben auch überhaupt nicht gut jetzt funktioniert, sage ich mal. Und das hat mir auch irgendwie gezeigt, so, das machen wir nicht mehr so. So, du hattest gerade Bock, das zu machen, war schön, dass du es gemacht hast, so, aber muss in Zukunft, wenn sich das jetzt nicht komplett packt, so ist das, es entspricht nicht deinem Charakter und deinem Ich so, dann hat das, muss das auch nicht passieren. So. Also so, ich habe da eher die Erfahrung gemacht, so komplett von seinen Dingen wegzugehen, dass das nicht das Beste ist.
Ey, das ist ganz interessant. Da fällt mir in diesem Zusammenhang ein, dass als Casper, der ist ja als Rapper quasi in die Deutschrap-Szene dann gekommen, mit auch XXL-T-Shirts und Cap schräg und so. Ja. Dann sind die Hosen immer enger geworden, dann hat er mit XOXO einen Monster-Erfolg gehabt und dann hat quasi, glaube ich, auch er selber seinen eigenen Kampf, da haben wir auch in Interviews immer drüber gesprochen, gehabt, ob er dieses Rap-Album jetzt irgendwann machen kann, das Rap-Rap-Album. Ja. Und das ist dann ja nie gekommen. Also es gab dann
irgendwie. Nein, aber da gab es ja nicht das Ding mit Universal Max.
Genau, Gloony Boys.
Die Gloony Boys.
Ja, genau. Aber es war kein Casper-Rap-Album. Es war kein Hin zur Sonne 2 oder irgendwie sowas. Weißt du, kein Rap-Rap-Album als Casper. Und das hat es bis heute nicht gegeben. Ja, weil da stimmt. Dann im Zweifel die Gefahr davor bestand, vielleicht, oder die Sorge oder was auch immer, dass die Leute das nicht verstehen. Und das andere Musterbeispiel und Richtung Blumenbeete. Wenn Samy Deluxe angefangen hat als Herr Sorge, ohne Zweifel, das muss man ihm anerkennen, so Theater, also sehr Theater, was ist das, Theaterliches, Kunstwerk zu schaffen, das hat halt niemand kapiert. Niemand kapiert, dass Samy Deluxe Fan war. Und damit
ist es auf jeden Fall. Zeit. Aber dann hast du ja so einen Sido, der halt Schlagermusik jetzt macht, so. Und das genau passt und der das halt geschafft hat, so. Warum hat das bei dem dann so gut funktioniert? Weil das so nah an seiner Person dran ist und dass man dem das nicht übel nehmen kann, weil er halt nicht mehr im MV wohnt und.
Ja, würde ich beantworten. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass die letzten. Gott, der hat schon richtig viele Alben rausgebracht, ne? Das gehört natürlich auch dazu. Und in dem einen ist die Maske dann weg, in dem anderen erfährst du, dass er ostdeutsche Wurzeln hat, in dem dritten ist die Maske wieder halb drauf, aber eigentlich auch nicht. Die Geschichte wird nochmal erzählt.
Ich finde zum Beispiel auch das Savas-Ding, das Album da, was sie da gemacht haben, wo halt, ich finde es jetzt mittlerweile weird, wenn Sido rappt so. Also so rappt, weißt du? Ich finde, das hört sich nicht mehr richtig an.
Also ich habe ihn jetzt am Donnerstag beim Soundclash gesehen, da hat er gerappt. Er kann es auf jeden Fall immer noch.
Also rappen kann der ja.
Er kann es immer noch, es hört sich auch immer noch gut an, finde ich.
Der ist ja auch live ganz krass so, aber wisst ihr, was ich meine? Also sowas.
Also ich bin gerade ein bisschen schock, weil ich habe lange nicht mehr Sido gehört und dass der jetzt Schlager macht, ich bin so.
Also Schlager, also ich übertreibe gerne so, aber weißt du, dieser hatte da nicht dieser Chipmunk Hook-Song, den er da hatte. Mit den Tattoos, mit diesem Liebesding, was ja so dieser Radiosong halt. So, für mich ist Sido viel mehr Radiomusik jetzt als Hip, als Rap so.
Und aber selbst das, da finde ich, hat er wie kaum ein zweiter authentisch verpackt bekommen, dass die Leute ihn zumindest in der Breite damit auf die Reise mitgenommen, also dass er die mitgenommen hat und dass sie das mehr oder minder akzeptiert haben. Sie haben ja auch akzeptiert, dass er in Angelcamps mit Twitchern sitzt.
Ebenso, die haben dem, seine Fans sind überall mit und er hat sich noch mal Hunderttausende mehr erschlossen und hat.
Weil er halt einfach immer Sido war.
Obwohl er halt komplett andere Musik jetzt macht oder begonnen hat zu machen über die letzten Jahre. Und das hat ihm niemand übel genommen. Ja, also der. Aber ist der Status und die Größe ausschlaggebend dafür, dass du dir mehr erlauben kannst?
Antwort ja.
Ja?
Also, ja, würde ich sagen, hundertprozentig. Es ist ja, hängt ja auch schon ein bisschen damit zusammen, so wenn du im Zweifel als Künstler, und das ist dann vielleicht dann der Punkt, dann den Naschi da am Anfang beschrieben hat, der ja so fast zu früh kommt nach einer EP, würde ich sagen. Da muss auf jeden Fall noch 2, 3, 4 Alben nachkommen. Aber die Tatsache, dass du dich künstlerisch irgendwann überholt hast, also ich kann selber von mir sagen, ich habe jetzt in meinem Leben, ich habe, keine Ahnung, 15 Jahre Hip-Hop-Journalismus, habe über 1000 Interviews gemacht. Leute können sich vielleicht vorstellen, dass es irgendwann sich auch für mich überholt hat und ich dann vielleicht auch mal andere Motivationen oder Ideen brauche und deshalb auch in anderen Feldern unterwegs bin. Und dann kann ich mir das als Künstler noch mehr vorstellen, dass du dann nach langer Zeit, nach dem 10. Album auch vielleicht keine Lust mehr hast, das Gleiche zu machen. Oder du hast kapiert, dass es deine Masche ist und dann machst du halt Rap über Rap über Rap. So. Aber Naschi, um die Frage, die Eingangsfrage zu beantworten, ich würde sagen, mach nochmal 2 Alben gegen Rassismus, dann hast du auf jeden Fall auch was hinterlassen. Und dann kannst du anfangen, über Blumenbeete zu rappen. Was hast du am Anfang gesagt? Genau, irgendwie sowas.
Mal gucken.
Ja.
Vielleicht mach ich es auch nicht. Vielleicht mach ich es direkt Blümchen-Song.
Ich glaub,
ja, und dann steigst du da ein.
Ich glaub, so wie es sich fühlt, glaube ich. Wenn man die Freiheit hat, dann soll man machen.
Ja.
Ich würde in beiden Fällen aber sagen, es ist auf jeden Fall TikTok-Potenzial in beiden Musik- oder Stilrichtungen, die du hast. Trotzdem ist sich Jugo, glaube ich, noch nicht so sicher, ob er das überhaupt macht.
TikTok, ich bin.
Das Thema hat er nämlich mitgebracht.
Ich bin voll drin im TikTok.
Ja, dann erzähl. Aber dann was ist das Thema, über das du reden möchtest?
Was habe ich gesagt? Warum muss ich jetzt TikToks machen, wenn Songs rauskommen? Und warum muss ich jeden Tag fast auf TikTok aktiv sein?
Ja, ich folge dir da, glaube ich, noch nicht. Ich muss mir mal angucken, was du da den ganzen Tag machst.
Dann, bitte mach das, eröffnet sich dir eine ganz neue Welt.
Bin ich gespannt. Das mache ich jetzt nebenbei. Ich öffne das nebenbei. Du, wenn du deine Frage noch mal ein bisschen formulierst und Nashi mit abholst, dann
Gebe
ich dir Feedback auf deinen Account.
Ich weiß nicht so, wie ihr das mitbekommt. Ihr habt ja selber auch als Hip-Hop-Medium, das in den sozialen Medien aktiv ist, so auch, also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Instagram halt so krass drosselt und das halt jetzt offiziell finde ich, dass das so die letzten Atemzüge von Facebook jetzt, also wir da sind, wo wir vor Jahren waren, wo Facebook kurz vorm Krepieren war, dass jetzt Instagram genau da ist und wie das halt kaum noch Leute erreicht und wie das halt eben, wie gesagt, also es wiederholt sich einfach auf einer anderen Plattform und jetzt musst du halt auf TikTok rüber und irgendwann wird dann TikTok auch tot sein und dann machen wir wieder irgendwas anderes. Ich finde es irgendwie interessant, wie sich das halt so...
Aber bist du jeden Tag auf TikTok unterwegs und lädst so...
Ich versuche es jeden zweiten, dritten Tag jetzt zumindest so. Ich habe jetzt vor 3 Wochen erst angefangen. So.
Ach, echt?
Aber, ja,
wie,
ist,
wie heißt dein Account? Will ich jetzt...
Jugo 3990 mit Y.
Ja, Jugo 3990.
Ja.
Kommt das harte Urteil von Nico.
Zack, es ist ein harter Weg, es ist ein harter Weg hier.
Ey, ich habe eine Freundin von mir, die ist so über die Pandemie so kranke Beauty-TikTokerin geworden mit so 600.000 Followern. Und dann habe ich sie gefragt für den Pretty Motherfucker, ey, kannst du dich einfach mal schminken und das auf deinen TikTok hauen? Und dann hat sie das halt gemacht und hat mir gar nicht mal so viel gebracht, weil das Sachen sind, die nichts miteinander zu tun haben. Aber es war interessant, die macht das hauptberuflich, was so ein TikToker alles machen muss. Aber die macht halt auch keine Musik, so die nützt es ja nicht als Promo, also als Vehikel, um etwas zu verkaufen, sondern die ist genau auf dieser Plattform, für diese Plattform da. Und das ist ja wieder was ganz anderes. Aber ich tue mich da gerade in so einen Monolog ohne Punkt und Komma reinreden.
Nö, das ist, bleib dabei. Ich mag das gerne. Ich muss ja hier ein bisschen Zeit aufholen, um mir anzugucken, was du machst. Deine Daily Beauty Routine habe ich mir jetzt schon angeguckt.
Ja, aber das war das Ding. Was lädst du denn die ganze Zeit hoch? Also, so wenn man, das ist ja bei TikTok, also jeden Tag richtig viel hochladen.
Ja, er ist auf jeden Fall kreativ, so viel kann ich sagen. So, das ist ja.
Was ist denn da so?
Ich rap einfach in die Kamera meistens und lip-synke die neuen Songs. Und aber ich habe 1000 Follower, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Aber ich habe jetzt ein Video, mein Beauty-Tutorial hat jetzt 14.000 Views und das ist so schlimm, dass ich urstolz drauf bin.
Aber das ist halt das Absurde an TikTok, ne, was dich fertig machen kann. Wir haben ja auch unseren Kanal, bauen wir auf und versuchen und du, manchmal kapierst du nicht, warum an irgendeiner Stelle die Leute, also warum ein Video 50 Views hat und das andere auf einmal 50.000 und das ist im gleichen Kanal.
Ja. Also meine TikTok-Freundin da, die meinte, dass das komplette Willkür ist.
Ja. Also, wir haben viele Meetings mit TikTok gehabt in den letzten Jahren, würde ich sagen. Schon. Und genau die haben auch genau das gezeigt. Und das ist auch alle Erfahrungen so aus, wenn da ein kleines bisschen Gras im Bild ist, dann ist sofort Algorithmus und du bist raus und musst erstmal wieder den Kanal freikriegen und so. Schon wild. Aber Nashi, wie sieht's bei dir aus auf TikTok? Also kannst du oder muss man oder warum muss man TikToks machen, um Musik zu promoten? Machst du das auch so?
Ich hasse TikTok.
Ich habe das letztes Jahr, als es so voll am Aufpoppen war, dieses TikTok-Ding, habe ich das ausprobiert und mein erstes Video ist gefühlt irgendwie viral gegangen und da habe ich auch nur meinen Song aus der Pussy, so ein Ausschnitt vom Musikvideo hochgeladen und die Leute sind ausgerastet drauf. Es gab so ein Hate, dass ich erstmal dann Abstand nehmen musste von TikTok.
Wirklich? Also ist richtig viral gegangen, das Ding?
Ja, I don't know, irgendwie so, weiß nicht, 60.000 Views und irgendwie 1000 Krass. Kommentare überall hingeschickt und so, weil es war gefühlt so, die haben es einfach nicht verstanden. Und das Ding ist, ich hatte ja noch gar keine Community auf TikTok. Es war das erste Video, was ich hochgeladen habe, so. Oder das dritte nach so ein paar Snippets. Und ich habe da halt das Gefühl, wenn du noch keine Community hast, dann geht es richtig schnell, dass sich das dreht und dieser Schneeballeffekt mit diesem Hate halt so ins Rollen kommt. Und das hat mich halt ein bisschen fertig gemacht. Deswegen habe ich erstmal Abstand genommen und ich finde es halt mega anstrengend, wenn du jeden Tag Nonsens hochladen sollst, damit Leute sich deinen Shit anhören. Und am Ende bin ich so, als ob sich das dann so hinwandelt, dass es in meinen Streams sich wieder spiegelt oder, I don't know, ich dann mehr Konzerte aber, kriege oder so. Weil wer guckt sich das dann an auf TikTok?
Da hast du dann halt die größten Songs, die in den letzten, keine Ahnung, im letzten Jahr rausgekommen sind, sind ja auch großteils durch TikTok groß geworden. So, wenn du dir auch so einen, auch von dem Charlie Puth dieses Light-Switch-Ding halt gibst, so, das ist ja komplett durch die Decke gegangen, wegen halt so einem scheiß TikTok-Ding. Und auch so ein Sommergewitter von Paschanim, das Tilo ordentlich-Ding, der ist ja jetzt da, wo er ist, das hat er selber mal in einem Interview gesagt, das habe ich, wurde mir auch vorgespült vom vom Algorithmus, wurde es mir in meine For You-Page gespült. Hat er auch gesagt, so der hat das Ding dann hochgeladen und irgendwie so 6 Monate, nachdem das auf TikTok war, ist es auf einmal viral gegangen und auf einmal ist es boom gegangen so. Und ich glaube schon, dass halt, also da gibt es ja auch genügend Beispiele dafür, dass halt TikTok da schon viel dazu beiträgt, dass man halt dann doch krass viel mehr gehört wird.
Ja,
wie langlebig das ist, ist wieder eine andere Sache so. Aber ja, also meine TikTok-Freundin meinte so, die postet jetzt 2-mal am Tag was. Weil sie meinte, es geht darum, dass du jeden Tag das irgendwas machen musst, auch ja, wenn es ja größte Bullshit halt, ist. Aber es ist halt auch scheiße. So,
da hat ja auch niemand Bock drauf. Hab erstmal die Zeit, irgendwie jeden Tag 2 Videos zu produzieren und hochzuladen. So. Ich muss auch irgendwie die Miete bezahlen. Und wenn ich dann irgendwie ein Video mache, wie ich über, weiß nicht, Bananen rede, dann ist es halt so ein bisschen...
Wenn du es gut machst, dann bezahlst du deine Miete mit TikToks.
Ja, dann brauche ich erstmal einen Vorschuss. So. TikTok soll mich mal sponsern, dann mache ich das gerne. Ja.
Ich glaube, da ist das Henne-Ei-Problem, das wir an dieser Stelle nicht gelöst bekommen. Ich bin aber, um die Frage zu beantworten, felsenfest davon überzeugt, dass man heute, um seine Musik zu promoten, auch TikTok mit ins Auge nehmen sollte. Es ist typbedingt, ne? Also ich glaube, wenn man sich nicht auf der Plattform wohlfühlt, in den klassischen Wegen, in denen es im Moment genutzt wird, dann wird es schwer, du darfst dich nicht verstellen und darfst nicht anfangen, Tanzvideos zu machen, wenn das nicht dein Ding ist. Aber ich glaube auch, dass sich diese Plattform dahin entwickeln wird, dass sie in alle Richtungen nutzbar ist. So, und dass es auch dafür Zielgruppen gibt, dass es halt mehr ist als nur die 15-Jährigen.
Ja.
Sondern dass es auch irgendwann 25-Jährige, vielleicht sogar 35-Jährige gibt, diese Plattform, also ich rede jetzt ein bisschen von Zielgruppen, ne?
Ja.
Also dass auch dann die Plus-Generation irgendwann diese Plattform für sich erobern, wie es ja auch auf Instagram war. Und du hast schon vollkommen recht, irgendwann macht sich eine Plattform selber kaputt durch die eigene Algorithmus-Sortierung und dann wandert man zur nächsten Plattform oder irgendwann kommen sie alle. So.
Ich war
seit Jahren nicht mehr auf Facebook und muss jetzt auf jeden Fall noch mehr auf TikTok sein, als ich ohnehin schon bin und irgendwann noch aktiv. Und wird nicht einfach. So, naja.
Ja, ich habe dann noch ich versuche mir das jetzt so einzubringen, dass ich halt eben, wie gesagt, ein paar Mal die Woche da irgendwie so aktiv da irgendwas mache, damit es in irgendeinem Hirn irgendwie so in diesen Switch macht, dass es trotzdem komplett authentisch bleibt so. Und dass ich irgendwann so das Gefühl habe, wenn ich TikToks mache, dass ich so, als würde ich eine Story auf Instagram posten. So, dass es irgendwann sich das so dass halt so Normalität wird und nicht mehr als diese große Hürde so, okay, fuck, ich muss jetzt sowas machen, sondern dass es halt irgendwann von der Hand geht. So.
Das ist sehr, sehr schlau und das ist genau das, wo ich noch nicht ganz bin, weil das der Weg ist.
Ich auch nicht.
So.
Ich bin da auch nicht. Noch.
So. Ich merke das, ich kann ja mal mein TikTok-Problem erzählen. Und ich bin ja nicht Musiker. Ich muss keine Musik promoten. Bei mir geht es eher darum, meinen Alltag vielleicht zu visualisieren, meinen Content mit darüber zu nehmen. Was auch schon nicht so einfach ist, weil es keine... Also das ist noch nicht ganz so gelernt, so Content, wie ich ihn seit 15 Jahren, 20 Jahren mache, den da zu transportieren. Da muss ich ein Stundeninterview in 60 Teile schneiden und es dann mitnehmen. Das wird schon schwierig. Also und ich bin nicht derjenige, der diese TikTok-Automatismen mag, wie du vor Kameras performen sollst. So.
Ja.
Also habe ich mir überlegt, probiere ich doch mal es als Reisetagebuch zu benutzen. Und da hört schon auf. So, ich habe es gelernt, dass ich meine Storys mache, wenn ich auf Reisen bin. So, ne?
Und
bin sehr viel auf Reisen gewesen in den letzten Wochen. Mhm. Und ich habe mir vor Beginn dieser Wochen gesagt, ey, dann mache ich auch immer TikToks davon. Glaubst du, ich habe auch nur daran gedacht, die App richtig aufzumachen. Ich lag dann abends und dachte, ah, scheiße, stimmt.
So, dann hat man keinen Bock mehr.
An dieser simplen Scheiße scheitere ich gerade schon, was TikTok angeht. Aber ich weiß, und deswegen finde ich das so geil, was du sagst, Hugo,
Sobald man es, ich muss mich zwingen, es in den Schädel zu kriegen. Und dann mache ich nicht mehr, dann mache ich nicht mehr Insta-Stories oder nicht mehr nur, sondern arbeite auch zeitgleich an dem TikTok-Video, das ich dann quasi direkt noch am Abend raushauen kann.
Ja, aber so, ich würde am liebsten gerne nur Musik machen und das ist halt vollkommen ausreicht so.
Und träum weiter.
Und das wäre das Schönste. So.
Ey, das wäre so. Ich muss mal gucken. Wir wechseln mal in die Classics der Woche, würde ich sagen. Denn es gibt einen Classic der Woche, den die Redaktion mitgebracht hat, von einem Künstler, der genau das, glaube ich, geschafft hat, weitestgehend in seiner Karriere. Der hat den Vorteil, dass er 20 Jahre vorher damit angefangen hat. So ein bisschen davor sogar. Und ein Album hat jetzt 20. Geburtstag und für das hat er keine TikToks gemacht. Im Zweifel auch keine Instagram-Stories. Und keine Facebook-Videos wahrscheinlich.
Genau. Ging alles ohne. Am 26. Mai wird die Eminem-Show 20 Jahre alt. Das ist das vierte Soloalbum von Eminem. Ist, wie gesagt, am 26. Mai 2002 rausgekommen. Ist eins der erfolgreichsten Rap-Alben aller Zeiten. Also in den USA Diamantstatus, in Deutschland dreifach Platin, irgendwie über jeden Zweifel erhaben. Ist das erste Album, was er tatsächlich größtenteils selber produziert hat. Natürlich in Co-Produktion mit seinem Kompagnon Dr. Dre, der überall seine Finger im Spiel hat. Features unter anderem Hailey Jade, also seine eigene Tochter, Nate Dogg, Dr. Dre, D12 mit drauf, noch ein paar mehr. In Deutschland natürlich damals auch auf Platz 1 eingestiegen und irgendwie Hit-Singles Without Me, Cleaning Out My Closet, White America, Sing for the Moment, Business, Superman und. Also gefühlt so ein Album, wo jeder Track irgendwie wirklich ein Hit für sich ist. Ist auch ein Album, ich weiß nicht, wie oft das hier im Stammtisch schon aufgetaucht ist, wie oft das schon mitgebracht wurde, wie oft das besprochen wurde, aber man wird halt einfach nicht müde.
Stimmt.
Es ist halt ein Classic.
Ja.
Ja.
Habt ihr das gehört? Habt ihr es drauf?
Ja, ja, 100%.
Fühlt ihr Eminem?
100%. Ja. Ich bin mit dem, das war ein geisteskrank geiles Album. So Superman war da auch immer mein Lieblingssong davon, so glaube ich.
Ich würde mit Sing for the Moment gehen. Das war meiner. Ja. Aber das Album auch tot gehört, damals damit aufgewachsen. Ja, eines der ersten, was ich selber hatte. Ich habe sogar damals meinen Papa zu Eminem gebracht. Der hat eine Zeit lang auch Eminem gehört, wegen dem Album, weil ich es gehört habe.
Geil.
Ist so geil. Ich weiß nicht, Naschi, wie es dir dabei geht, ob du da Meinung zu hast.
Also ich finde auf jeden Fall Eminem einen krassen Rapper und ich habe auch so ein paar Lieblingssongs, aber ich würde ihn jetzt nicht zu meinen Lieblingsrappern zählen.
Cosign. Ich finde nämlich, und das habe ich 100 schon mal betont, ich mache es ganz kurz hier auch wieder in dem Rahmen, das Album ist von den Erfolgen krass, von den Zahlen Wahnsinn, hat mich inhaltlich 0, abgeholt. Ich finde, das ist ein Wahnsinns-Rapper, aber es ist, glaube ich, voll für den Moment gemacht, in dem es stattfindet. Und ich fühle voll, was ihr meint, weil das Gleiche habe ich, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, ein Album von vor 25 Jahren oder so raushole oder vor 30 Jahren, mit dem ich groß geworden bin, dann versteht keiner, haben wir ja auch schon gehabt, Janik, verstehst keine Ahnung, warum ich auf den Scheiß abfahre.
Ich weiß nicht mal, wie man die Leute aussprechen soll.
Ja, genau. Und ich habe mit Eminem immer so ein bisschen mein Problem, dass ich den ebenso wie Naschi Sauce sagt, für einen verdammt krassen Rapper halte, aber irgendwie der mich noch nie auf Album komplett überzeugt hat, weil ich finde, der hat kein gutes Gespür für Beats. Das hatte er noch nie. Der hat ein mega Gespür für Reime, für die Technik, aber kein Gespür für Beats. Und alles, was an Hits da ist, ist halt für mich zu poppig und zu viel fischt in dem Teich, der zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, für mich irgendwie nicht in Frage kam, in dem Teich zu fischen. So. Aber das ist wirklich alles rein subjektiv und da haut es mir nicht um die Ohren. Ich alle Ehre für Eminem und deswegen noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag für dieses Album. Das ist zweifelsohne ein Klassiker, nur nicht meiner.
Schön gesagt. Ja, also ziemlich bald, was alles, was danach kommt, war ich dann auch komplett raus. So. Also.
Ich habe ja sogar eher noch Freude daran, wenn er jetzt anfängt, auf dem 2019er Album wieder so zu spitzen und
das
zu kämpfen.
Das packe ich gar nicht. Also da kriege ich. Da mache ich direkt aus. Also ich sehe diesen Namen und dann skippe ich direkt weiter.
Ich denke auch in letzter Zeit eigentlich nur weil du so schnell rappen kannst, heißt es nicht, dass es auch gut klingt. Also,
ohne Spaß. Ja. Also das ist. Ja.
Ich hab halt von ihm so zwei Songs, die ich stark finde. Das eine ist Lose Yourself und das andere ist sein Part auf dem Drake-Song, wie heißt der, Forever? Ja, genau, Forever mit Kanye West und Lil Wayne zusammen. Das ist ja das frühe Ding, zwar nur als Drake kommt und dann quasi so auf dem Song diese Masterminds alle zusammen auf einen Song packt. Und es ziemlich geil war, dass du da noch einen Eminem hattest, der das feature-technisch mich anders gecatcht hat als albumtechnisch. Das ist ein bisschen wie bei Nicki Minaj. Ich finde, Nicki Minaj ist das, die war eine, für fast eine Dekade lang war die war so wie so, als wenn du Kill Bill die beiden Säbel und damit filetierst du alles, was mit auf dem Song ist, weil sie einfach alles auseinandergenommen hat auf jedem Song, wo sie Feature war. Aber halt nicht auf Albumlänge für mich, und das gleiche gilt für Eminem und aber auch wiederum auf diesem Part. Auf diesem, da sind die Größten drauf und er filetiert am Ende. Das mag ich. Ja, das ist das Wort zum Sonntag zu diesem Album. Trotzdem, Janik, ich wollte es dir nicht malig reden. Tut mir
Nein, alles gut, wirst du auch niemals schaffen. Ich sehe alle Punkte, die du hast, aber Eminem, gerade das Album, lebt halt einfach vom Gefühl von damals. Das wird mir niemand totreden.
Ich habe deinen Classic der Woche jetzt schon namentlich kurz mit reingeworfen, Naschi. Kannst du kurz erzählen, was dein Classic der Woche ist, den du mitgebracht hast?
All Falls Down von Kanye West. Und ich finde, das ist halt so. Erstmal, ich finde jetzt nicht alle Songs von Kanye West geil, aber dieses Lied besonders kann ich wirklich immer hören. Egal zu welcher Zeit, also habe ich früher schon gehört, kann ich heute genauso hören, morgen, gestern, in 20 Jahren immer noch, weil ich finde einfach vom Text her, vom Inhalt, es ist einfach so auf den Punkt gebracht, wie wir alle einfach manchmal so Doppelmoral haben oder so ein bisschen so, ich versuche, so das Beste zu machen, aber am Ende falle ich mich eh daneben so mäßig. und der Beat ist halt einfach geil, die Hook, wie sie gesungen wird. Ich finde es einfach ein richtig geiler Song. Punkt.
Ja,
auf welchem Album ist denn der?
Klassiker. College Dropout.
Ah, okay.
Es ist einer dieser Songs, wo ich mag dieses Vocals, ich weiß nicht, oder singt sie das? Ne, das singt sie, ne? Aber Feature-Gast, glaube ich, ne? Aber ich finde es so geil.
Johnson, ich kann nicht, warte.
Ja, aber ich finde dieses, es ist einer dieser Songs, wo ich gerne von vornherein immer mitsinge, weil ich sie sehr gut finde und immer mich, das darf ich halt nur alleine unter der Dusche machen, sonst wird es unangenehm.
Voll.
Aber gute Wahl, aber deinen Song kann ich, glaube ich, mitrappen, Hugo, den du mitgebracht hast.
Halleluja, glaube ich, war das, oder?
Halleluja. Ich habe es dir doch
Audio
gesagt, du hast Nico auf deiner Seite damit.
Ja, es ist total lustig. Ich habe, wenn ich hier im Büro, ich bin ein riesengroßer Fan und Freund von Audio und Yesin-Sachen. Und Daniel im Team, der hier für quasi Head of Marketing ist, der sitzt ja in meiner Nähe und der schnappt sich dann immer einen Laptop und geht aus dem Raum, wenn ich zu viel Audio und Yesin anmache. Kannst du versuchen, mal zu erklären, warum das Classics sind, die man auf jeden Fall gehört haben sollte?
Ich weiß nicht, ich habe das Album zu einer Zeit gehört. Ist Pymenos Plastik nicht auch 2016 rausgekommen?
Oh, ich glaube 2016, 17. 17? 17? Boah, schwierig. Ich glaube 17.
Auf jeden Fall.
Cutter, guck mal nach.
Aber das war so diese Zeit, wo dieser Switch passiert ist. So. Und das war, finde ich, noch eines der Dinge, die noch so das bisschen das Gegenstück dazu waren. So. Und das fand ich halt irgendwie geil, dass das ja auch damals auch super krass funktioniert hat, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Und ich habe es einfach unfassbar gerne gehört, also das ganze Ding und vor allem auch den Song. Und ich fand's geil, so dass die halt auch, das wäre trotzdem auch irgendwie alles lustig so und trotzdem so ernst. Und für mich hat das irgendwie so diese ganzen Gegensätze und einfach, ich liebe es auch einfach, wie Audio rappt einfach. So, ich liebe es, wenn der mich anschreit, so ich mag das so sehr.
Und ich dachte, ich bin auf dem Flur, das stimmt ja nicht, sind ja immer viele Leute auf Konzerten, aber auf jeden Fall absolut Cosign, ich liebe ihn dafür. Und vor allem das Schöne ist, und das ist so lustig, ich glaube, Kanna, die hier in der Redaktion heute dabei ist, die hat den, Kanna, du hast ihn, glaube ich, mal persönlich kennengelernt, ne? Warst du mit auf der Produktion? Ich weiß das, oder war das Emma? Auf jeden Fall war das total lustig, dass wir waren, nee, genau, Emma war mit dabei, dass sie so entsetzt davon war, was für ein netter, liebevoller Mensch Audio ist im Vergleich zu dem, was man von ihm hört, wenn man die Sachen sich anhört, weil er da ja klingt einfach wie böse und fast verbittert manchmal, aber es ist, ich habe auch irgendwann verstanden, dass ich diesen Hass auf die Menschen sehr, sehr nachvollziehen kann manchmal, wenn es da, also da regt sich manchmal über so Kleinigkeiten auf, es ist so herrlich, wie er sich da reinsteigern kann, eben auch auf Halleluja.
Ja.
Soll man auf der rechten Seite auf der Rolltreppe stehen? Ich weiß bis heute nicht, ob er das ernst meint oder nicht. Aber sehr guter Classic, finde ich auf jeden Fall auch. Und jetzt bist du schuld, dass ich Daniel, dass wenn die Produktion zu Ende ist, auf jeden Fall nochmal anhören muss, das Album.
Daniel macht sofort Feierabend.
Hey, großartig. Wir haben zum Abschluss dieser Sendung immer noch unsere Playlist. Die heißt Thank Backspin It's Friday. Die hauen wir jeden Freitag raus. Da seid auch ihr, unsere Gäste, natürlich mit Songs immer mit vertreten, weil wir die Breite dessen, was da draußen passiert, abdecken wollen und natürlich damit auch immer Künstlern und Künstlerinnen Raum geben wollen, die vielleicht sonst nicht überall auf den Playlist-Covern stehen, und wir wollen die Vielfalt zeigen. Und ehrlicherweise sind die drei Songs, die ich mir diese Woche ausgesucht habe, so vielfältiger, also, ne, oder? Also ich bin zufrieden, Yannick, was sagst du?
Sehr, sehr zufrieden. Ich, also heute würde ich auch mit jedem Song mit dir mitgehen, den du da ausgesucht hast.
Bin ich
gespannt. Nummer eins, ein bisschen Hamburg representen hier von Kalim. Doti, das Intro von.
Was heißt denn Doti, könnt ihr mir das sagen?
Driller of the Year. Heißt das Ganze.
Ah, stimmt, das andere war das ist ja der Nachfolger zu Trapper.
Richtig, genau. Driller of the Year, der Titel von seinem kommenden Album. Okay. Ja, ist ein Drill-Beat, der typische Straßensound, sag ich mal. Aber gefällt mir echt gut. Ich habe damals Thronfolger, weiß ich noch, von Kalim, ein Mega-Album. Dann hat er mich so ein bisschen verloren, dann so vor ein paar Monaten die Single Ozean mit Haftbefehl, da habe ich dann wieder gedacht, okay, geil, es geht irgendwie wieder aufwärts, wenn man es so sagen kann. Jetzt die Single hat mir sehr gut gefallen, ich freue mich wirklich aufs Album.
Habt ihr Meinung zu ihm?
Eins zu eins, was Yannick gesagt hat, so ich habe es gar nicht mehr gefühlt so. Und dann kam aber irgendwann, glaube ich, letztes Jahr dieser Ozean-Song. Und dann der, ist das der, wo Hafti drauf ist?
Ja, genau, ja, genau.
Und dann habe ich mir das ganze Album dann nochmal gegeben und dann noch dieser Song mit Reezy da drauf ist, dieser, genau, nach so einem Medikament, glaube ich, benannt ist. Dann war ich wieder voll da.
Ja, Reinigungsmittel. Aber ja, und ich finde an dem aber ziemlich spannend und faszinierend, genau das auch so. Das war so, auch, ich glaube, hat jeder in Hamburg gedacht, ja, geil, Rapper of the Year. Dann, glaube ich, auch selber in diesem Struggle dieser Welt aus, wie diese Industrie da draußen funktioniert, wo positioniert man sich, was sind die nächsten Schritte für Erfolg, wie kriegt man die Welten miteinander verbunden und gerade wieder auf einem sehr guten Weg, sich und seine Rapper-Identität so 100% auszuspielen, wie es sein muss. Und deswegen bin ich auch dabei.
Glaubt ihr, hat er bewusst Style geswitcht oder?
Ja.
Ganz bewusst.
Ja, also weiß ich nicht, aber mein Bauch würde sagen ja. Und auch vor allem, weil, na, ich finde, es steht ihm.
Da? Hey, das ist auch einer der krassesten Rapper in Deutschland, also so, das ist
ja, und
unfassbar.
Unheimlich talentiert und dafür eigentlich auch immer noch doch irgendwie underrated, aber trotzdem auch unheimlich präsent und jetzt immer wieder mit Sachen, die auf jeden Fall auch mich sehr gut treffen. Deswegen auf jeden Fall einer der Songs der Woche.
Genau. Song Nummer zwei, Freund des Hauses, es ist Pimpf mit Kosmos. Ist eine weitere Single von seinem Final Wave Album. Er erzählt uns quasi, dass es ihm schon mal schlechter ging, aber dass er eigentlich irgendwo zwischen Selbstzweifeln und Größenwahn eigentlich doch ganz zufrieden ist gerade. Und ich finde, der Song, das merkt man bei diesem ganzen Final Wave Projekt, so, er hat ja auch in diesem ganzen Corona-Wahnsinn so ein bisschen seine Struggles irgendwie, aber dass er sich da seinen Weg gebahnt hat, inzwischen ganz gut zurechtkommt irgendwie. Und man hört einfach, dass er gerade, glaube ich, sehr, sehr Bock auf die Sachen hat, die er macht und wirklich sehr, sehr zufrieden ist, wie es gerade so läuft für ihn.
Ja, es ist auch interessant, dass, also hier ist natürlich eine persönliche Note, die ich nicht von der Hand weisen kann. Ne? Pimpf und ich arbeiten in den letzten Jahren jetzt eigentlich schon immer enger zusammen. So, der ist ja Podcast-Host bei uns. Wir machen viel, dass in dieser Welt so zwischen Sport und Musik in verschiedensten Momenten. Und dadurch bin ich sehr nah da dran und merke auch immer, wie sich er, glaube ich, er selber auch nochmal so ganz anders und neu erfunden hat aus der, was ist das, Contest-Welt, aus der er früher gekommen ist, zu einem Künstler, der sehr vielfältig ist und auch sehr stringent darin, ein komplettes Projekt durchzuziehen, Final Wave, was er da macht, und immer wieder auch andere Songs dabei thematisch macht und auch stilistisch. Und dieser hier, und ich habe es leider vergessen, ich würde es gerne jetzt raushauen, aber er hat mir, das ist eine Basis, das ist irgendwas, Levis UK oder so vom Stil, was ganz anders klingt als die anderen Songs, die er in letzter Zeit gemacht hat, aber auch der trifft es ganz gut. Und deshalb Song der Woche. Ich mag seine Vielfalt, ich mag den Mut und irgendwie damit auch, und das ist vielleicht auch ein Nashi nochmal eine lustige Anekdote zu sehen, was du beschrieben hast, mit dem Bewusstsein darüber, einfach jeden Stil auszuprobieren und es immer individuell in andere Richtungen auszuprobieren und trotzdem 100% Pimp zu bleiben und seinen Weg durchzuziehen. Und deswegen für mich auch Song der Woche auf jeden Fall.
Und Song Nummer 3, Pressluft Hanna, nicht bereit.
Wie ist Pressluft Hanna?
Pressluft Hanna. Kennst du sie nicht?
Ich liebe diese Namen.
Der Name ist geil. Die musst du dir unbedingt mal geben. Das ist auch der Song jetzt wieder Name. 90er Jahre, Boom Bap Sample Sound. Also 1:1 ihr Sound. Dafür kennt man sie, dafür liebt man sie. Ich glaube, das ist auch das, was Nico so an ihr schätzt. Ja, sehr fresher Sound auf jeden Fall wieder von ihr. Auch schon öfter in der Playlist am Start gewesen.
Ich finde total geil. Also das natürlich triggert das voll mein 90er Jahre Hip-Hop-Herz, so, ne? Und
aber lustigerweise hat mir jetzt
jedes Mal, wenn ich sie höre, freue ich mich über den Namen und ich hoffe sehr, sie nimmt mir das nicht übel. Das habe ich schon bei
meiner eigenen Bubble unterwegs.
Mit Dan und Bass immer gemacht, dass ich über diesen
Namen so gefreut habe, weil ich finde Pressluft Hanna ist einfach so ein
grandioser
Rapperin-Name.
Da weißt du, was da kommt. Und das wird immer besser, was sie macht. Und deshalb wollte ich sie in meiner Liste mit dabei haben zu den drei Nummern. Und ich finde, damit haben wir auch die Vielfalt der Playlist gezeigt. Denn uns geht es schon darum, dass wir so möglichst viele verschiedene Rapper und Rapperinnen präsentieren. Und auch eben Leute, die halt nicht immer vorne in der ersten Reihe stehen.
Echt auch bei Kali? Okay, krass. Verrückt.
Ja, das ist interessant.
Ah, Gott.
Danke euch.
Wisst ihr, dass die Erkenntnis auch hieraus wieder ist, dass die Bubbles, in denen sich Rap mittlerweile bewegt, so krass weit voneinander entfernt sind?
Ja.
Voll vielfältig, also super unterschiedlich.
Und richtig vielfältig und genau das. Und ja, und in ein bis zwei davon steckt ihr mit drin und wir freuen uns darüber, wenn wir jede Woche Gäste haben, die aus ihrer Bubble berichten und wir sie ein bisschen näher kennenlernen können. Das wart ihr beide heute. Jugo ist ja schon quasi Freund des Hauses. Insofern, wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder. Ne?
Ja.
Mal gucken, worüber wir dann reden. Aber Nashi, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Danke für eure Zeit.
Danke euch.
Und das war der Backspin Stammtisch. Ja, genau. Das war der Backspin Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche, bis zur neuen Folge. Bis dahin, macht's gut. Danke. Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.